nicht auf Inhaltsebene, sondern auf bestimmte Ports. Das heißt, man kann es technisch relativ leicht umgehen. Es gibt verschiedene Clients dazu. Es gibt einmal die wirklich dedizierten XMPP-Clients. Da gibt es viele, viele für viele Plattformen. Der kleinste gemeinsame Nenner ist eigentlich Java Midlets, also Java MidP-Profil. Das können auch schon relativ alte Handys. Man ist dann außerdem noch abhängig von dem Datentarif des Providers. Zum Beispiel Vodafone bietet eine WAP-Flatrate an oder bot sie an, die wirklich auch nur WAP konnte, also HTTP. Das heißt, da ist man auch ohne Filterungsabsicht des Providers einfach nicht in der Lage, Jabber zu benutzen. Aber mittlerweile bei den meisten Tarifen kann man es nutzen, auch wenn man es theoretisch laut Vertrag nicht dürfte.
Ja, das heißt, na, welche Generation von Handy ist das, na, wo man dann irgendwie da noch mitmachen kann?
Also mein altes Siemens, ich glaube es war ein C35, hatte nichts an weiteren Features, aber konnte schon diese Java-Anwendungen ausführen. Also man kann schon ziemlich weit zurückgehen, um eine Grundfunktion zu haben. Ich würde aber so ein Handy der letzten oder vorletzten Generation, damit es auch halbwegs komfortabel ist, empfehlen.
Gibt es da eigentlich irgendwelche Portale, na, wo man sich irgendwie schlau machen kann, oder muss man dann irgendwie ganz tief in die Materie einsteigen und hässliche Produktseiten wälzen oder eklige Webforen besuchen? Na,
es gibt das mobileindustryreview.com, das ganz allgemein über die Mobilfunkindustrie eben berichtet und da zwangsläufig auch über Datendienste, über neue Dienste, über neue Hardware, Unterstützung und ähnliches. Das ist eigentlich so die beste mir bekannte Quelle. Twittern auch unter MI Review. Bei Identica sind sie, glaube ich, nicht, aber die haben alles, was da an Informationen zu haben ist, gut zusammengefaltet.
Ah ja, ist das, was ist das für eine Organisation? Irgendwie ist das eine Zeitschrift oder
ist das? Das ist ein Blog, also mobileindustryreview.com. Die sind auch immer vor Ort bei irgendwelchen Mobilfunkkonferenzen oder solchen sonstigen Events.
Ah ja.
Und ja, ganz gut. Eine Berichterstattung.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch mal kurz Musik im, na, und schließen das Thema gleich ab, weil wir haben ja gleich noch eine Runde CeBIT-Berichterstattung und User Group-Treffen hier in Hamburg von allen Hamburger User Groups. Und jetzt kommt aber erst noch mal eine Band namens Bread Sucks. Aber
die da weiß ich. Richtig.
Die sucken richtig. Ich bin gespannt.
Trying to act my age.
Yeah, I wanna know where the hell the days go. Yeah, I wanna know where the hell the days go. Trying to act my age.
Yeah, I wanna know where the hell the days go. Yeah, I wanna know.
sind wir wieder. Was hört ihr? Was hören die Leute?
Dich?
Ja, und was ist das?
Ach so, was wir gehört haben. Brad Sachs.
Ach so.
Look and feel, yes.
Echt? Jetzt werden hier auch noch Fangfragen gestellt mitten in der Sendung.
Look and feel, yes, younger. Ist das ein Titel? Ja. Aber finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Brad Sachs.
Ja, Ein-Mann-Band.
Ja, und hat viele Platten schon, ne?
Brad. Von bradsachs.com und spendiert
ihn. Okay, ich kenne den über Jamendo, unsere Standardseite, um Musik zu suchen. Und
keine Werbung hier.
Ja, das kann man schon mal bringen, wo wir hauptsächlich unsere Musik herkriegen.
gut, na, hier ist der Nerd Alert immer noch. Na, wir schließen jetzt gerade mal so langsam unser Thema politischer Aktivismus und Microblogging ab. Wir haben heute ein bisschen was darüber erfahren, was sich da tut. Na, vielleicht kann uns Timo noch mal kurz sagen, was sich demnächst tut. Gibt es da irgendwelche Pläne an Aktionen?
Also ich schätze mal, ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall bei den Gegenaktivitäten zum NATO-Gipfel in Straßburg, Kiel, Baden-Baden, dass dort auch auf jeden Fall Mikroblogging-Aktivistinnen vor Ort sein werden, fleißig lokal Mikrobloggen. Und ich gehe auch davon aus, dass Leute dort zufällig einfach anwesend sind oder unorganisiert, schätze ich mal, das Ganze dort betreiben. Und ich glaube, dass die Kommunikationsform dort vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Aktivistinnen vor Ort auf der Straße besser informiert sind.
Ah ja, gut. Da gab es ja letztes Jahr schon auch ein bisschen Kritik, das muss man auch auf jeden Fall erwähnen. Nicht, dass wir, als wir die FSK-Aktion gemacht haben, uns da nicht Gedanken drüber gemacht haben, aber manchmal muss man einfach Kompromisse machen. Und zwar hatte Ralf Bendrat bei Netzpolitik.org eine ausführliche Kritik dazu geschrieben, dass Microblogging und politischer Aktivismus gewisse Nachteile mit sich bringt. Nämlich, dass durch die Vorratsdatenspeicherung, die jetzt ab Januar gilt, die Polizei ja auch jede Menge Informationen sammeln kann. Das heißt, wenn man an sowas teilnehmen will und vielleicht nicht in der großen Datei landen möchte, wo man sowieso schon ist und wo man vielleicht nicht noch mit einer weiteren Verzweigung in einer gut normalisierten Datenbank landen möchte, dann sollte man vielleicht so ein paar Sachen beherzigen. Erstens, man besorgt sich Karte, wie nennt sich das?
Prepaid-Karte.
Habe ich noch nie gehabt, deswegen weiß ich das nicht. Soweit ich weiß, gibt es zum Beispiel bei einem großen Supermarkt welche, die man irgendwie per einfachen Brief auch registrieren kann. Und dann darf man natürlich man muss auf jeden Fall die richtigen Daten, seine eigenen Daten angeben. Man darf da auf keinen Fall falsche Daten angeben. Dann sollte man vielleicht ja auch ein Handy benutzen, was man vielleicht nur für diese Zwecke benutzt und gebraucht hat, weil es könnte ja, wenn man draußen unterwegs ist, auf den Boden fallen. Man weiß es ja nicht. Und das sind so Sachen, da sollte man sich vielleicht vorher mal Gedanken drüber machen, vielleicht auch nochmal diesen Artikel nachlesen bei Netzpolitik.org zum Thema Aktivismus. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das irgendwie nochmal weiter verfolgen werden.
Schön.
Gut, erstmal vielen Dank, Timo, für deine Zeit. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf das Blog von der Genossenschaft, Mensch.coop, COOP. Da hast du ja auch schon ein paar Artikel zu dem Thema veröffentlicht und da kann man auch viele Informationen, die wir jetzt heute besprochen haben, nochmal nachlesen.
Schön. Ja.
Gut.
Ja, ich freue mich, dass ich bei euch in der Sendung sein konnte. Ja, und ich wünsche euch noch eine schöne, anregende weitere Stunde.
Alles klar. Ja, dann bis dann.
Alles klar. Macht's gut, ne?
Tschüss.
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 Gut. Dann würde ich sagen, nochmal lutscht der Brett nochmal eine Runde weiter auf einem Lied rum und dann nehmen wir unser zweites Thema.
Ich gebe das Wort ab.
Ja. Cebit ist das Stichwort, nicht? Darum geht's doch.
Cebit, ja. Das dreht sich um
die
Cebit.
Die Cebit, ja. Was sagen wir dazu?
Ist
ja,
vorbei.
Ist vorbei. Sind wir traurig drum?
Ja, doch. Zum Großen und Ganzen war die Cebit schon ganz nett. Jetzt weniger so als Messe.
Eher so als kulturelles Ereignis.
Als kulturelles, soziales Ereignis, ja, doch.
Das war ja sowieso in der Vergangenheit auch immer so der Geheimtipp. Das heißt also, die Szene trifft sich da, Meet and Greet. Im Grunde genommen ging es um die Standpartys.
Richtig.
Ich war bei keiner dabei. Waren sie dieses Jahr gut?
Ja, Halle 6, wo ja die Website die war und das Web 2.0-Leben getobt hat, war unter anderem auch der Platz, wo Tobit ihren Stand hatten. Ja. Tobit als Hersteller total biederer Kommunikationssoftware durch die geilsten Messepartys jeden Tag.
Ich habe gehört, Kapersky soll Wodka rausgehauen haben.
Ja.
Die haben es ja auch dicke, die Virenhersteller, nicht? Die mit ihren Dombuden da.
Außerdem Wodka-Hersteller, eigener Distributor für Kaspersky-Wodka.
Okay, aber fangen wir die ganze Geschichte mal seriös an. Cebit im Vorfeld hoch gelobt für neue Konzepte. Viele spannende Themen sollten da sein. Green IT. Fangen wir mal damit an. Was sagst du dazu?
Green IT war wohl auf der Cebit, ja.
War ein phänomenaler Halle, war das?
Einer, der ich durchgelaufen bin. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr. Also nach 4 Tagen Cebit wurde alles zu einem Blur.
Okay, aber ich kann mich noch gut erinnern, dann erzähle ich das mal kurz. Das war eine große Halle. Da hatte man schon aus Verlegenheit an der Seite große Wände aufgebaut, damit die Halle kleiner ist, als sie eigentlich ist.
Das waren Dämmschutz- und Wärmematten.
Die waren von allen Hallen nötig.
Ja, aufwendige Dekoration in Form von Kunstrasen. Das war dann, damit auch jeder begriffen hat, dass es sich hier um Green IT handelt. Und ansonsten war da nicht viel.
Schöne Schilder und ich glaube, es gab Schnittchen.
Okay, also das war der eine Eckpfeiler.
Schnittchen, ja, genau.
Zum Thema Green IT. Ich habe gesehen, da war doch auch Fair IT, hatte doch einen Stand und die haben doch so handgebastelte Blumen, glaube ich, verteilt, um auf Missstände in der IT hinzuweisen. Sind euch diese Blumen aufgefallen oder habt ihr die nicht gesehen? Das waren so, glaube ich, handgefaltete Origami-Blumen und die sollte man dann den Leuten hinstellen, wo man gedacht hat, okay, die beuten ihre Leute aus oder die achten nicht so gut auf Green IT und so als Art Protest für Fairtrade in der IT. Also zum Beispiel gab es auch da so einen Skandal, dass irgendwie Kinder in China die Tastaturen für Dell zusammenklöppeln müssen oder sowas. Ja, das war euch alles nicht aufgefallen, oder wie? Okay.
Ging völlig in mir
vorbei. Na gut, geht anschließend auf unsere Seite, dann poste ich euch den Videobeitrag dazu.
Okay. Gut, also Origami-Blumen, Green IT. Dann, was war der andere Eckpfeiler? Ganz groß, Open Source. Das war mein persönliches Traumthema. Da bin ich auch gleich in die Halle 6 gewetzt. Mhm. Was haben wir gesehen?
Dass Open Source durchaus der Eckpfeiler der CeBIT war, etwas zu wörtlich genommen vielleicht, indem sie es einfach in die Ecke gedrängt haben. Also der Open Source Bereich war vielleicht so Hälfte, Viertel von Halle 6, wenn man wirklich Open Source zählt und nicht zum Beispiel Sun, dieser große Schilder hinhängen, aber worüber man sich streiten könnte, ob sie jetzt wirklich Open Source verstanden haben.
Hm. Aber ansonsten so das Publikum war, ja, das waren die üblichen Freaks, war sehr nett.
Ja, auch die Website, die Area. Das Klassentreffen wieder der Barcamper und üblichen Verdächtigen.
Und der dritte Eckpfeiler. Und als solches war das sehr webbig, war das irgendwie nicht. Mir kam das so vor, als hätte man auf Krampf versucht, die Ecke irgendwie noch voll zu bekommen. Das da waren Themen drin, stellenweise, wo ich mich fragte, was hat denn das jetzt mit Startup, Web oder überhaupt irgendetwas mit der Ecke zu tun?
Das ist auch genauso mein Eindruck. Also es war ein bisschen zusammengeschustert, wahrscheinlich teilweise einfach der Messe geschuldet. Also man kann ihnen nicht im ersten Jahr ein Konzept wie die Website verkaufen und das gleich komplett 2.0 und barcampig und offen und Open Space machen. Es würde aber wahrscheinlich im Großen und Ganzen als Erfolg kommuniziert werden auch. Es war auf jeden Fall sehr, sehr medienwirksam.
Und war auch, also das muss man ja neidlos zugestehen, das war eine wirklich nett gemachte Ecke. Kann man sich vorstellen, so ein bisschen visualisiertes globales Dorf mit dem Stadtzentrum als Podium. Und drumherum die ganzen Pavillons und dann noch mit optischen schönen Lichteffekten. Das war wirklich
eine Leiterbahn, leuchtende Leiterbahn in der Decke. Mhm. Damit auch gleich klar ist, hier ist was Vernetztes. Also nein, es war schon nett gemacht und auf jeden Fall auch die organisatorische Leistung, es überhaupt auch unterzubringen, soll auch keinesfalls hier geschmälert werden. Das war schon gut, dass es da war. Mhm. Und wir hoffen eigentlich, dass nächstes Jahr mehr und noch toller wird.
Das heißt also, sind wir das nächste Mal wieder bei der CeBIT? Oder ist nicht vielleicht, weiß ich nicht, 8 Stunden Recherche im Internet oder in deinem Fall, wie viel 26 Stunden Internetrecherche besser investiert?
Besser investiert, weniger Standpartys. Nein, also CeBIT muss eigentlich immer noch sein, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sein müssen, sei es nur zum Meet and Greet. Auch völlig neben Standpartys und neben Produktvorstellungen. Es sind einfach alle Leute da, noch deutlich mehr als auf Barcamps sind. Daher sinnvoll.
Und auch gerne auch eine Karte gekauft dann dafür.
Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der sich für die diesjährige CeBIT eine Karte gekauft hat.
Liegen die nicht mal
umsonst? Hast du dir deine Karte gekauft, 107?
Nein. Die wurde mir empfohlen.
Ja, ich glaube, so läuft das heutzutage, ne? Ich meine, sonst wäre auch, glaube ich, keiner zu CeBIT gefahren, oder?
Empfehlungsmarketing.
Ja, das war eine sehr interessante Aktion dieses Mal, nicht? Das war ja sonst immer, war ein CeBIT-Ticket, ja, entweder hat man viel Geld dafür bezahlt oder es war, ja, das war so eine Art Auszeichnung.
Also vorher waren halt Fachbesuchertickets in der CT oder in der X drin. Heute liegt man auf Twitter, ich hätte hier noch 300 CeBIT-Freikarten, möchte noch jemand vielleicht nach Hannover? Und alle so, och, hab schon 100.
Also mir ist das in meiner Firma aufgefallen. Da meinte ich auch, ich habe CeBIT-Freikarten und da meinten die, wo hast du die denn her? Und dann habe ich erstmal aufgefallen, was für Lämmer doch meine Kollegen sind, weil die anscheinend nicht wussten, dass die Karten überall verteilt werden.
Und das ging wirklich schnell. Also du hättest mir netterweise einen Code dafür gegeben und ich brauchte dann, weil der schon vergriffen war in irgendeiner Form, ein bisschen googeln hat gereicht und man hatte sein Gratis-Ticket. Also dieses Jahr haben sie es wirklich gut gemeint. Für meinen Geschmack hätte es auch nicht geschadet, wenn sie dem einen oder anderen Aussteller einen Gratis-Code verpasst hätten. Dann wären es vielleicht, wie viele waren es? 4.000, glaube ich.
Das ist nicht viel. Ja, doch, 4.000. Und Besucherzahlen auch um 20% zurückgegangen, trotz Freikartenaktion.
Ja. Und dazu auch noch sehr, sehr unausgewogen, also sehr viel... Ja, ich sag jetzt mal, Ramschkram, gerade in den Reseller-Ecken, Geräte, die wie iPhones aussahen, Geräte, die wie vollwertige Laptops aussahen, Geräte, die wie brauchbar aussahen.
Und in allen anderen Ecken entsprechend Panels zum Thema Produktpiraterie und warum sie auf der CeBIT jetzt gar nicht mehr geduldet wird.
Und glaubt ihr, dass sie denn so eine Universalmesse, dass es sich überlebt hat und es nicht mehr ist, sondern dass es jetzt spezifische Fachmessen werden oder Messen überhaupt nicht mehr, sondern nur noch im virtuellen Raum? Oder wie seht ihr die Zukunft?
Ich würde fast sagen, das Messekonzept als solches muss sich ganz, ganz dringend erneuern, sonst hat es keine Zukunft. Also wenn man durch die CeBIT geht, hat man klar abgetrennte Stände, die teilweise noch erhöht sind. Da stehen dann Leute in Anzügen und schauen sich erwartungsvoll an, ob sie denn nicht vielleicht Informationen vermitteln dürften. Im Vergleich dazu jetzt schon die Website, wo die Stände wirklich nahtlos ineinander übergingen und überall Gespräche stattfanden. Das kann ich mir eher so als die Richtung vorstellen. Dass also auch wirklich Austausch stattfindet, sowohl zwischen Besuchern und Ausstellern als auch zwischen den Ausstellern an sich.
Ja.
Und hättest du da vielleicht noch mehr Ideen, Konzepte, wie man die CeBIT voranbringen kann? also würde mich mal interessieren. Also ich meine, klar, diese großen Messen, die sind einfach out, wo sich alle nur hinstellen und das eigentlich nur eine riesen Marketing-Sache ist und wo die Leute eigentlich nur ihre Visitenkarten untereinander austauschen. Ich meine, auf sowas steht heutzutage irgendwie keiner mehr, das ist mir auch klar. Aber mir ist irgendwie unklar, wie man da jetzt noch wieder was Besseres draus machen könnte.
Also jetzt nicht unbedingt im Messeumfeld oder Messekontext, aber Barcamps sind ja jetzt mittlerweile etabliertes Format in Deutschland auch. Und viele themenspezifische Barcamps sind wahrscheinlich für alle Beteiligten sinnvoller als eine große globale Messe, die von A wie A so alles erschlägt, bis über Micropayment, über ERP-Systeme, Green IT, Batterietechnik, iPhone-Klone.
Von A bis A. Genau, das ist mir auch gerade eingefallen. Aber die sind leider schon pleite, ne?
Aber die wären auch, glaube ich, nicht auf der CeBIT gewesen.
Ja, das aber früher war niemand da. Ja. Und ich war jetzt lange nicht mehr auf der CeBIT, weil genau der Punkt war, dass ich es immer nicht mehr so. Ich finde, man findet im Internet irgendwie viel interessanter die Informationen, die man sucht. Und meistens auch kompetentere Leute als irgendwie die Leute, die da von den Firmen stehen. Ja, muss man einfach so sagen, fand ich ganz häufig. Da stehen ja dann immer irgendwelche Leute, die dann irgendwie für einen Tag geschult wurden, um da irgendwie 5 Tage zu stehen. Und sobald man ein bisschen technischer wurde, waren große Fragezeichen im Gesicht. Ja. Aber es gibt gar nicht mehr diese Halle mit diesen ganzen Briefumschlägen, Maschinen und sowas. Ne? Das fand ich ja immer so faszinierend früher, weil das sah aus wie so alte Rechenzentren aus den 70er, 60er Jahren.
Das ist, auch so.
Das ist doch noch da. Ich dachte, ich hätte gelesen, das ist vorbei. Die gäbe es nicht mehr.
Geldautomaten, also falls du Interesse an Geldautomaten hast, da hättest du einiges
abhalten. Also das gibt schon noch diese großen
Automaten-Ausstellungen. Natürlich, also die Automaten als solche sind natürlich kleiner geworden, aber es gibt noch Automaten, die sollen schon sehr speziell sein. Aber ganz interessant eigentlich bei dem, was du gerade sagtest, Barcamp, das ist ja auch so eine gewisse Art von, Demokratisierung von dem Messekonzept. Nochmal CeBIT, um dabei zu bleiben, gerade die großen Stände, das ist schon alles sehr erzkonservativ, was Nerd 6 auch sagte mit den Visitenkarten. Da standen überall die üblichen Pinguine herum, die wichtig rumschwallerten, so ein bisschen sehr angestaubt, oldschool, Industrie, schwer, langsam. Barcamp dagegen, frisch, aktiv, vor allem demokratisch.
Selbst organisiert.
Das heißt also auch, dass das Thema einer Konferenz oder einer Messe oder wie auch immer praktisch dynamisch mit den Zuschauern sich wandeln kann.
Genau.
Aber kann man das denn so über... Ich versuche jetzt gerade zu überlegen, ob man das so übertragen kann. Also Barcamp hat ja sozusagen als Grundlage auch wirklich so einen Gemeinschaftsfaktor. Während so CeBIT ist ja mehr so ein Marktschreierfaktor gewesen. Mhm. Das heißt, du hast viele große Firmen, die eigentlich Konkurrenten sind und also früher war es ja so, dass da immer mehr Leute irgendwie dann gern was verteilt haben und irgendwelche Spielchen gemacht haben und am besten die noch lautere Soundanlage, damit ich meine Konkurrenten neben mir irgendwie total in den Boden reden kann. Ich glaube, das widerspricht sich, dass man das gar nicht so eins zu eins übertragen kann, weil die wahrscheinlich überhaupt kein Interesse hätte, gemeinschaftlich da was zu machen. Ne? Ich meine, das ist ja schon was Essentielles fürs Barcamp, dass man sich sozusagen auf einigt, was da, also die, was gemacht wird. Also.
Ja, es hat sich natürlich auch die Art der Produkte geändert. Also nicht umsonst gab es gerade in der Szene, wir kommen ja mehr so aus der Web-Ecke, lange Zeit überhaupt kein Podium für gute Webprodukte. Und wenn man sich als Startup nun mal kein 25 Quadratmeter Stand auf 3 Ebenen mit Pappmaché-Front leisten kann, dann hatte man kein Podium, um das zu demonstrieren. Und insofern bedeutet eigentlich so eine Art, so eine Barcamp-Form oder preisgünstige Ausstellungsmöglichkeiten durchaus auch eine Demokratisierung dieses Marktsegments. muss man schon so sehen. Und da steht die CeBIT nicht so, und das haben sie mit der Website ansatzweise ganz gut versucht.
Ja, sie bewegen sich schon auf die richtige Richtung, in die richtige Richtung. Website-Stände waren deutlich preiswerter als vergleichbare Stände vergleichbarer Größe, waren fertig ausgestattet. Das heißt, ein Startup hätte da einfach hingehen können, wirklich nur einen Laptop anschließen und fertig, der Stand ist komplett. Das ist schon ein ganz guter Ansatz zu dem Marktschreierischen, aber da ist die CeBIT jetzt automatisch weggekommen, weil in der Krise war das Erste, was alle gestrichen haben, waren Marketingausgaben, PR-Ausgaben und Messe-Goodies, Messeunterhaltung. Es gab deutlich weniger Hostessen dieses Jahr.
Leider.
Es gab deutlich weniger Giveaways dieses Jahr, was Leute nicht daran hinderte, von Stand zu Stand zu pilgern. Gibt es hier vielleicht Kugelschreiber umsonst. Aber ich glaube, dass letzten Endes auch die Aussteller da wenig Interesse dran haben.
Und jetzt, also diese Ecke, von der er so schwärmt, sind da denn auch irgendwie sozusagen der klassische oder der Oldschool-CeBIT-Besucher da auch mal vorbeigekommen, oder war das dann schon so ein Klüngel, was sich da nur getroffen hat? Also ist das so ein in seiner eigenen Welt vor sich hindampfen
da? Es gibt eine, kann man sagen, eine Zweiklassengesellschaft noch. Es gibt einmal die handfesten Produkte, wo richtig Geld hintersteckt, und alles andere ist kalter Kaffee. Das muss man so sagen. So ist es in den Köpfen noch drin. Mhm. Und das wird sich aber wohl nicht halten können. Das hat auch die CeBIT dieses Jahr eingesehen.
Die Webseite war jedenfalls konsequent und jeden Tag zu jeder Uhrzeit gut besucht eigentlich, ob wir als Panels liefen oder nicht. Und es waren zwar schon eher die üblichen Verdächtigen da, aber
Es war sehenswert.
Es war sehenswert, und wenn man sich den Rest der Hallen angeguckt hat, da war einfach riesige Downtime, so Leute nur rumstanden, Luft starten.
Na gut, dann zieht das ja schon automatisch Leute aus Neugier mal dahin.
Also, was sagen wir, nächstes Jahr, wenn es dann nochmal vielleicht wieder ein bisschen größer oder eventuell auch nur kompakter wäre, das würde ja auch schon helfen.
Nächstes Jahr machen wir einfach eine ganze Halle 6, eine große Website hier, und schauen mal, was daraus wird.
Ja, auf jeden Fall
wird das eine gute Party. Mit Nerd Alert von der CeBIT dann, ne?
Das wär's.
Ja. Gut. Gerne auch übers Handy, wo wir wieder bei mobilen Diensten.
Da sehen wir uns dann. Und machen wir jetzt Musik oder gehen wir gleich über zum nächsten Thema?
Nee, es kommt Musik.
Musik, okay. Dann hau mal rein.
I'm just a dirtbag under the weather.
Ja, da sind wir wieder beim Nerd Alert im FSK auf 93,0. Könnt ihr uns über Antenne empfangen oder auch per Stream auf unserer Internetseite www.fsk-hh.org. Und ich bin Nerd 6 und ich habe mir unsere letzte Sendung angehört und da hat sich irgendjemand als Nerd 6 ausgegeben. Und da wollte ich nochmal sagen, ich bin der einzige wahre und echte Nerd 6 und das andere sind alles Fakes hier in der Sendung.
Sehr ungeheuerlich.
Ja, aber volle Kanne.
Konntest du mal rausfinden, wer das war?
Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die Person ist mir bekannt.
Aber es war nicht Nerd 7, oder?
Nein, natürlich nicht. Erzähl. Sonst hättest du es nicht mehr lebend in diese Sendung geschafft.
Ist er denn heute anwesend?
Im Moment gerade nicht.
Okay.
ein Thema, über das ich mit euch jetzt sprechen wollte, ist, dass GigaTV pleite gegangen ist. GigaTV ist einer der ersten Sender gewesen, die interaktives Fernsehen eigentlich gemacht haben. Die haben halt, mit denen konnte man chatten während der Sendung, man konnte im Forum Beiträge machen. Zur Qualität der Sendung von GigaTV gibt es natürlich zweifelhafte Meinungen im Web. Viele sagen, es ist schade, die Community ist riesengroß. Viele sagen sich, ach, den Schmutz habe ich mir sowieso nicht angeguckt. Warum ich jetzt auf das Thema komme, bei GigaTV gab es auch eine Sendung Nerd Alert, hatte natürlich nichts mit uns zu tun.
Namensklau war das.
Genau, das war ein Namensklau, aber die haben häufiger mal ein paar Pannen gehabt, über die wir berichtet haben. Insofern haben wir uns immer gerne über die lustig gemacht. Ja, wir sind jetzt die einzige überlebende Nerd Alert Sendung in Deutschland, also...
Du darfst das nicht so schön darstellen. Also überlegt es euch, wenn ihr unseren Namen nimmt, es wird euch dann nicht mehr lange geben.
Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Wir brauchen irgendjemand Neues, über den wir uns lustig machen können.
Naja, ich meine, im Grunde genommen waren wir schon immer höher gerankt als GigaTV Nerd Alert. Wenn man uns bei Google eingetippt hat, kam man immer zuerst auf unsere Seite. Was ich schade an der Sache finde, ist, dass GigaTV ja doch eine relativ große Community hat und die will jetzt irgendwie keiner geschenkt haben aufgrund der Wirtschaftskrise. Ich meine, in ein paar Jahren zahlen die wieder Millionen, um so eine Community zu bekommen und heute will sie keiner geschenkt haben. Also ich habe auf Gulli gelesen, dass da diverse Aktionen von Fans laufen, dass GigaTV ins Öffentlich-Rechtliche soll, damit die ihre Zuschauer wieder verjüngen können. Es gab ja mal im CDF so eine Sendung, die hieß X-Base, die aber ziemlich schnell wieder abgesetzt wurde, wo halt Leute live Computerspiele gespielt haben in so einer Show. Aber ich meine, heute...
Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Die wollen sich Zuschauer verjüngen und sprechen mit dem ZDF.
Genau, also die haben den CDF halt angeboten, die GigaTV-Community zu übernehmen, um halt die Zuschauer dort wieder zu verjüngen, weil das CDF, das wissen wir alle, das gucken eher ältere Leute, ne? Aber... Keiner will halt GigaTV haben, auch die Privaten haben alle abgewunken und im Moment sind schon, glaube ich, alle entlassen, es werden nur noch Wiederholungen gesendet. Und
ich meine, ist das schade drum? Hast du das geguckt?
Eigentlich nicht.
Das ist schade für die Moderatoren, die hatten, glaube ich, richtig viel Spaß bei der ganzen Geschichte.
Tja.
Oder?
Ja, also.
Nerd-Alert-mäßig eben.
Mir kam die irgendwie mal ein bisschen überdreht vor.
Das sind diese Shopping-Sender, diese Geldspiel-Dinger, die du dir mal anguckst.
Die gucke ich mir nachts an.
Aber das Niveau war ähnlich, muss man sagen.
Floss!
Ja, aber ich meine, es war der einzige Sender, der den ganzen Tag halt über das berichtet hat, was halt Computerspiele interessiert hat. Ne? Ich meine, ich finde es schon schade, wenn es jetzt weg ist. Ich meine, so zum Seppen war es ja immer mal wieder gut gewesen. Ne?
Ja, aber jetzt, ich meine, da geht es um Spiele. Und wir sind aber mehr so für den richtigen Hardcore-Stoff. Und da warst du... Ja, Floss fällt mir da ein.
Floss!
Ja,
Floss.
Alles klar.
So was wie über Floss haben die zum Beispiel nicht berichtet.
Nein. Also das Open Source User Group Treffen, da war ich ja mit Sully gewesen von Dr. Bunsen, haben wir auch schon eine Sendung drüber gemacht. Und die Jungs haben ja jetzt wieder starke Probleme. Und zwar geht es da um den Open Document Day, der ja am 25. März hier in Hamburg stattfinden soll. Und zwar wurden dort eine Kooperation mit Sun eigentlich angestrebt. Aber dabei kam jetzt heraus, dass Sun eine Veranstaltung macht, allerdings nur für geladene Gäste, wo halt Politiker geehrt werden sollen und diverse andere Leute. Und da ist jetzt die Open-Source-Community in Hamburg hier natürlich schwer enttäuscht, weil man gehofft hat, dass man mit Sun zusammen Stände machen könnte, auf dem Rathausmarkt die Leute informieren kann über Open Solaris, Open Office, offene Formate. Und das kann man natürlich irgendwie nicht in den Räumen von Sun, wo eine geschlossene Veranstaltung ist, wo man nur als geladener Gast reinkommt. Und das hat irgendwie die Community auch ziemlich gelähmt, wobei das Ganze so abgelaufen ist, dass Sun eigentlich nie irgendwelche Versprechungen gemacht hat. Die haben gesagt, wir machen irgendwas und dann hat sich die Community in Hamburg gedacht, okay, wenn Sun das übernimmt, das ist schön, dann machen wir da halt mit. Und irgendwann kam Sun dann mit dem Konzept raus und alle haben sich gesagt, nö, da haben wir ja jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Und jetzt sieht es fast so aus, als wenn da überhaupt nichts abläuft, weil halt überhaupt auch keiner was macht. Und das fände ich eigentlich ziemlich schade, wenn der Open Document Day so abläuft, dass hier in Hamburg wirklich nichts passiert. Und deswegen nochmal mein Aufruf, geht auf die Floss-Seite, könnt ihr nachher anschließend alles auf unserer Seite finden, geht da in den IRC rein, versucht die Wach zu rütteln. Es gibt ja hier auch einen Verein, der sich gegründet hat, der das letzte Treffen organisiert hat und sagt denen, nein, hier muss in Hamburg irgendwas stattfinden und brennt euch irgendwelche CDs, macht Flyer, informiert die Leute über offene Standards, über offene Formate. Und ich würde sagen, ne, wenn nächstes Jahr auch nichts läuft, dann organisieren wir vom FSK mal etwas und nehmen mal jeden Server runter vom Senat, auf dem wir noch ein proprietäres Format finden. Wer ist dabei?
Aber insgesamt tut sich ja Sun sowieso ganz schwer mit diesen ganzen Open Source und Free Software Gruppierungen. Dabei habe ich neulich eigentlich erst gelesen, dass Sun ein großer Kernel-Contributor sein soll. Also die haben mehr als, was weiß ich, Ubuntu oder sowas zum Linux-Kern beigetragen. Aber sie sind halt irgendwie eine große etablierte Firma, die hauptsächlich durch Hardware-Verkauf und Service ihr Geld machen. Und ja, irgendwie passt dieser Kauf von MySQL auch nicht so richtig zu denen, außer dass sie sich vielleicht in die Richtung entwickeln wollen, keine Ahnung. Aber sie sind keine klassische offene Firma, wie das Floss-Umfeld irgendwie sie gerne hat.
Hat Ubuntu überhaupt irgendeinen Kernel-Entwickler angestellt?
Sicherlich lassen die mal was einfließen, aber da kommen keine großen Beiträge.
Nee, weil das ist dann schon von den Distributoren wahrscheinlich Red Hat so am meisten, dann Novell. Ich glaube, Ubuntu, die haben überhaupt keinen eigenen Kernel-Entwickler angestellt.
Ja, sie sind halt Packager. Bei Canonical arbeiten, glaube ich, ein paar Leute auch am Kernel speziell. Aber Red Hat ist auf jeden Fall deutlich führend.
Ja, aber bevor wir jetzt Sun hier endgültig bashen, also auf meiner Liste gibt es da Firmen, die sind weit unbeliebter. Klar, Sun ist ein globales Unternehmen, ne? Die wollen natürlich auch ihre eigenen Produkte voranbringen. Andererseits mit OpenOffice, Open Solaris und so tun sie ja schon ein bisschen was. Und die ganze Java-Geschichte ist ja auch dem
Open-Source-Bereich. Wie lange musste man Sun treten, damit sie Java unter GPL gestellt haben?
Sie hatten da ja auch bestimmte, also ich denke auch, das ist so eine kleine Hassliebe, Sun. Ne? Also sehr frühzeitig dabei. Aber ich meine, mit Java, da hatten sie ja auch bestimmte Gründe, die man auch nachvollziehen kann aus deren Sicht, fand ich.
Welche?
Einerseits sozusagen einfach, dass es sich nicht forkt und dass sozusagen so eine junge Sprache, die versucht erst in dem Markt sich zu etablieren, nicht gleich deswegen kaputt geht, dass es dann plötzlich sich Splitterung gibt, dass es eine Einheitlichkeit gibt, also dass sozusagen Hersteller, die für Java Sachen entwickeln, auch wissen, das wird jetzt nicht alles sofort wieder umgeschmissen. Und sie haben ja mit der Zeit jetzt auch erkannt, dass sie es machen mussten, aber sie haben sich halt, Sun lässt sich halt immer Zeit. Also Sun macht immer erst ihre eigene offene Lizenz, versucht die Strippen weiter zu ziehen und gibt das so nach und nach ab. Und da ist natürlich schon, weil das einfach eine Firma dahinter steckt. Das ist also jetzt ja nicht.
Haben die aber gar nicht mehr so viel Zeit.
Es scheint mir auch eher so, als ob Sun Open Source immer als Ausweg sieht, nochmal schnell in die Schlagzeilen zu kommen oder ihr Geschäftsmodell nochmal kurz
aufzubauen. Ich will ja auch nicht schön, aber man kann schon sagen, es war einer der ersten Firmen, die darauf gesetzt haben. Ich denke, sie haben auch sehr mutige Schritte gemacht. Und das ist im Endeffekt natürlich, irgendwie wollen sie damit Geld verdienen. Also das ist jetzt nicht, die machen das nicht, weil sie eine Genossenschaft sind.
Das macht IBM auch.
Red Hat auch.
Naja, Red Hat kommt ja aus dieser Ecke, also da würde ich schon eher IBM als Vergleich nehmen.
Na gut, okay. Aber wolltest du nicht noch irgendwie was über die Floss, das zweite Treffen erzählen?
Wollte ich, aber ich muss jetzt leider erstmal nochmal ein Lied spielen, weil das war ein Wunsch gewesen und den muss ich nochmal unterbringen und danach werde ich euch nochmal ein bisschen was zur Floss erzählen.
Thank you. der Gewalt war ich sofort entsetzt. Mein ganzes Leben hab ich an den Pazifismus geglaubt. Doch dieses Leben hat mir irgendwann die Illusion geraubt. Und jetzt bin ich Steine schmeißen, voller Wut. Steine schmeißen, das tut gut. Steine schmeißen, ja, endlich habe ich den Mut dazu. Ich bin ein Steine schmeißer, ein kleiner Steine schmeißer. Ich bin ein Steine schmeißer, endlich habe ich den Mut dazu.
Ja, das Lied war für meine Freunde und Fans vom Schwarzen Block. Die haben jetzt gerade alle Ferien. Okay, Leute, schöne Ferien wünsche ich euch und macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja, ich wollte euch jetzt nochmal die Öffnungsrede von Sven Reumann von Access Unlimited.
Was war denn das für ein Stück?
Ja, kannst dir nachher den Stream, unseren Podcast anhören.
Ja, gehört habe ich es auch gerade, aber wer war das?
Keine Ahnung,
CC?
Eng CC-Musik, ja. Habe ich auf archive.org gefunden.
Okay. Das ist ja alles von CC.
also was ich euch eigentlich vorspielen wollte, war jetzt die Eröffnungsrede von Sven Reumann von Access Unlimited vom Floss User Group Treffen und dann können wir anschließend nochmal drüber reden.
Rege und zwar mit einem Vortrag des Organisators, Mitorganisator Sven Reumann von Access Unlimited.
Schneller. Also ich wollte einfach nur mal kurz mitteilen, warum wir unseren Verein gegründet haben. Es ging eigentlich los letztes Jahr auf der KDE 4 Release Party, noch ohne Verein, wo wir für Hamburg eine KDE 4 Release Party organisiert haben und wo damals auch Frog Logic und Freiheit kommen gesponsert haben und die auch dieses Mal, wie wir schon gehört haben, schon wieder dabei waren. Und wir haben uns überlegt, wenn es immer komplizierter wird, wenn wir kompliziertere Veranstaltungen machen wollen, also wo mehr Sponsoren beteiligt sind und dass es dann der juristische Rahmen eines Vereins und die Möglichkeit auch Spendenbescheinigungen auszustellen unerlässlich sind. Und ja, genau, und das ist eigentlich auch unser Ziel, möglichst viele Veranstaltungen zu machen, mitzuwirken, dass die Community sich vernetzen kann und das Gewicht von freier Software hier in der Stadt auch zu stärken. Und da habe ich gleich mein erstes Anliegen an Farid Müller, weil wir hatten schon letztes Jahr darüber nachgedacht, dass wir gerne mal zum Beispiel den KDE-Kongress nach Hamburg holen können. Das war eine Anregung von Harry. Und es ist unumgänglich, wenn man sowas machen will, dass man Unterstützung zur Politik hat. Das steht sogar in den Bewerbungsanforderungen. Also, und dieses Jahr ist es so, dass unserer Meinung nach ein Konzept, das nicht so optimal war, also es wird das in Gran Canaria stattfinden und wir haben uns die Bewerbungen angeguckt und wir fanden, dass einige Städte durchaus bessere Konzepte hatten, unserer Meinung nach, aber was hier für Gran Canaria einfach ausschlaggebend war, dass die Unterstützung aus der Politik optimal war. Da hat sich nicht irgendeine Gruppe beworben mit Unterstützung aus der Politik, sondern gleich der Stadtrat mit allem, was dahinter steckt. Und sowas ähnliches. Ich denke, Hamburg hätte einiges zu bieten. Wir könnten hier einige Kongresse und haben. Also ich kann da eigentlich nur an Harry anschließen. Also ich bin auch mehrfach verreist, immer in letztes Jahr schon etwa 6-7 Mal und immer raus aus Hamburg, um irgendwelche freien Softwareveranstaltungen zu besuchen. Und irgendwie habe ich da keine Lust mehr zu. Ich möchte eigentlich, dass die Sachen hier stattfinden. Möglichst viele. Und ja, und dafür brauchen wir halt auch möglichst viel Unterstützung aus der Politik. Entweder für den Hamburger Senat oder vielleicht, wenn es geht, vielleicht sogar für irgendeinen Bundesminister oder sowas. Ja, einfach mal sehen. Gut, damit schließe ich jetzt erstmal und gebe das, ich glaube, an den CCC weiter, wenn ich es richtig.
Ja, das war.
CCC weitergeben. CCC.
das war. Sven Reumann von Access Unlimited, das ist der Verein, der das letzte Open Source User Group Treffen hier in Hamburg organisiert hat. Man kann zu ihm stehen, wie man will. Ich finde, ein sehr engagierter Mensch und was er sagt, hat durchaus Hand und Fuß. Also ich würde mir auch wünschen, dass hier in Hamburg viel mehr im Bereich Open Source stattfindet. Also ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich auf die Server vom Hamburger Landeswahlamt gehe und da Excel-Tabellen, Word-Dokumente runterladen kann und die das Ganze nicht mal im PDF anbieten können. Hamburg, Hamburger Senat, was tut ihr eigentlich für offene, freie Standards, für offene Formate? Ich meine, was tut ihr dafür, dass Linux sich an Schulen durchsetzt, dass es in die Bildungseinrichtungen reinkommt? Eigentlich fast nichts. Und dann war ja Farid Müller da und Farid Müller hat ja gesagt, also er ist ja im Senat von der GAL, hat gesagt, dass das Rathaus eigentlich dem Open-Source-Bereich offen steht und dass man gerne zu ihm kommen kann und sich an ihn wenden kann, wenn man halt Hilfe und Unterstützung braucht. Und ich finde, Leute, wenn ihr uns zuhört, nehmt das an, geht ins Rathaus und sagt Farid Müller, was hier in Hamburg falsch läuft und sagt dem Senat mal, dass er mal was tun kann, dass hier halt die ganzen Linux-Kongresse auch mal nach Hamburg kommen und dass wir unsere Stadt, unsere schöne Stadt mal in dem Bereich ein bisschen voranbringen.
Was macht Farid Müller genau?
Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, er ist Datenschutzbeauftragter. Also irgendwas macht er auf jeden Fall im Softwarebereich für die GAL. Und die GAL ist ja gerade in der Regierungsbeteiligung. Also da haben wir, über Farid Müller haben wir da durchaus einen Draht, dass uns der Senat durchaus mal zuhören würde. Es müsste sich halt nur jemand Fähiges finden, der das Ganze niederschreiben kann und der nicht wie Sun eine geschlossene Veranstaltung draus macht. Ne?
Also jetzt mal ab von Farid Müller und den Möglichkeiten, ob man da überhaupt was erreichen kann. Ich finde die Initiative zu ergreifen und überhaupt erstmal solche Treffen zu machen, wo sich die Usergruppen untereinander kennenlernen, finde ich super. Es gab ja irgendwie auch jahrelang verschiedene Linux-User-Groups hier, also mindestens zwei, von denen ich weiß. Ich finde das einfach gut, wenn die Leute untereinander da mal ein bisschen zueinander finden. Ich meine, nicht umsonst heißt das irgendwie LAMP, irgendwie Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl. Da gibt es ja Überschneidungen irgendwie, was weiß ich, wenn die PHP-Leute die Drupal-Leute kennenlernen und die MySQL-Leute die PHP-Leute, das ist doch irgendwie eine gute Sache. Und vielleicht auch mal dann ein paar Worte miteinander sprechen, damit die User-Group-Treffen nicht immer am gleichen Tag stattfinden oder sonst irgendwie der kleine, kurze Weg, so, das bringt's doch.
Was Nerdfeder sagt, ist ganz genau richtig, weil ich habe dazu neulich einen interessanten Artikel gelesen und zwar hat dort jemand die Produktivität im KDE-Team gemessen und hat festgestellt, dass ab einem bestimmten Punkt die Produktivität im KDE-Team spürbar nach oben ging und dann hat er mal nachgeforscht, wann das genau war und was da stattgefunden hat und hat dann festgestellt, dass sich genau an diesem Datum das erste Mal das KDE-Team weltweit getroffen hat zu einer KDE-Messe, Release-Party, ich kenne mich da nicht so aus. Was machen die KDE-Leute immer für
Code-Treffen mit K.
Ja, irgend so ein Code-Treffen. Und ab dann haben sie sich halt regelmäßig getroffen. Und das Ganze hat halt die Produktivität im ganzen Team und im ganzen Projekt spürbar nach oben gebracht. Und das zeigt einfach, wie wichtig zwischenmenschliche Kontakte sind. Einfach mal mit den anderen reden, ein Bild vor Augen zu haben, das bringt die Produktivität spürbar nach oben. Ich merke das auch in meinen eigenen Projekten. Ich arbeite ja auch übers Internet an diversen Projekten mit. Wenn ich die Leute persönlich kenne, die dahinter sitzen, bin ich viel mehr gewillt, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich kann mir viel besser vorstellen, dass das auf fruchtbarem Boden fällt, wenn ich einfach nur mit so einer anonymen Stimme im Internet rede, dann okay, das funktioniert auch, aber lieber mag ich das, wenn ich auch weiß, wer dahinter sitzt, wenn ich mir ein Gesicht darunter vorstellen kann.
Aber jetzt mal ab davon, das gibt jetzt einen Verein oder einen Verein in Gründung, der sich...
Nee, den Verein gibt's schon.
Okay, den Verein.
Metaverein oder was ist das denn?
Nee, hier in Hamburg. Und der offizielle Name ist dann?
Access Unlimited.
Access Unlimited.
Und
Microsoft Access.
Nein.
Das ist ja eh Unlimited.
Access.
Ja, so Unlimited. Zu dem Namen kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Allerdings, das ist ein Verein, der sich die Förderung halt von Open-Source-Projekten in Hamburg auf die Fahne geschrieben hat. Und dieser Verein hat auch das letzte User-Group-Treffen halt organisiert. Und, glaube ich, auch die Sponsoren angeworben und das Ganze finanziert.
Wird bestimmt ein Link auf unserer Seite dann sein, ne?
Die Links werden alle auf unserer Seite sein.
Sauber.
Ich meine, wenn ihr vorhin auf Identica wart, habt ihr gesehen, dass ich fleißig mit Mikro geblockt habt. Im Moment geht das gerade nicht, weil ich jetzt gerade die Hauptmoderation mache. Da kann ich nebenbei auch noch tippen.
Du aber stellst dich ganz schön an.
Das und kommt alles auf unsere Seite.
Was sind da noch an weiteren Sachen geplant?
Ja, also eigentlich war geplant, jetzt auch dieses Document Freedom Day Treffen hier in Hamburg zu organisieren, was ja irgendwie gründlich in die Hose gegangen ist. Es gibt einen IRC-Channel und es gibt auch eine Mailingliste, die von dem Linux-Stammtisch in Harburg gehostet wird. Und da könnt ihr euch anmelden, dann könnt ihr Kontakt mit den Jungs aufnehmen und im Grunde genommen liegt es an uns, den Open-Source-Projekten hier in Hamburg, was halt stattfinden wird. Ob wir halt ins Rathaus gehen, ob wir das Angebot annehmen, ob wir halt Hamburg mehr voranbringen in dem Bereich. Und ich würde mir auch wünschen, dass ich zu den Messen nicht nach Berlin oder sonst wohin fahren muss, dass das hier in Hamburg stattfindet, weil Hamburg schimpft sich Medienhauptstadt. Wir haben hier jede Menge Firmen, die mit offener Software ihr Geld verdienen. Ich meine, da können wir hier, denke ich mal, auch schöne Messen abhalten. Und
wir können ja vor allen Dingen mal ein paar nerdige Usergroups hier einladen.
In unsere Sendung?
Ja.
Das können wir durchaus machen.
Ja, klar.
Ja, dann spiele ich euch nochmal ein Interview vor, das ich geführt habe. Und zwar, ja, nehmen wir das mal OpenStreetMap, weil wenn ihr auf unsere Seite geht, unter Kontakt haben wir ja auch OpenStreetMap, von OpenStreetMap unsere Karte drauf. Und warum OpenStreetMap so gut ist und so, habe ich mal den...
Ihr seht das gar nicht, aber da sind Massen von Interviews. Ich glaube, wir müssen das...
Können wir die nicht einfach mal veröffentlichen?
Ich weiß nicht, oder können wir die mal nicht bei Open Radio oder wie das heißt, da mal hinschmeißen?
Open Radio?
Ja, ja, wo man...
Freie Radio. Nachher noch Access Unlimited oder so, dass so. Da jeder ja. könnte da runterladen und so.
So, ich muss euch jetzt mal abwürgen. Fragen stellen. Wie ist das bei euch? Reicht es einfach, einen GPS-Empfänger zu haben, keine Ahnung von Programmieren, um bei euch mitzumachen? Oder ist es doch schon von Vorteil, wenn man, sag ich mal, weiß, wie das Format funktioniert, wie ich die GPS-Daten einstellen kann? Oder reicht es einfach, mit einem GPS-Empfänger bei euch mitzumachen?
Wenn ich einen GPS-Empfänger habe, weiß ich in der Regel damit umzugehen. Also ich kann die Daten durchaus dann auf den PC oder auf andere Rechner übertragen. Wenn ich das kann, habe ich eigentlich schon die halbe Miete. Ich brauche dann nur noch die Daten editieren. Dazu muss man sich mit Editoren vielleicht noch auseinandersetzen, aber das war es dann auch schon. Programmieren muss man überhaupt nicht können. Man muss nur Spaß an der Sache haben und neugierig sein.
Dann habe ich gesehen, dass in Österreich ja... Da gab es einen Kartenhersteller, der mit euch zusammenarbeitet und die Daten zur Verfügung gestellt hat. Wie hoch siehst du denn die Chance, dass sowas hier auch in Deutschland passiert? Dass ihr also Daten, sag ich mal, von einem kommerziellen Anbieter bekommt oder von der Regierung, um die bei euch zu verwenden?
Also von kommerziellen Herstellern kann ich das nicht sagen. Da gibt es auch keine Kontakte. Wo wir Kontakte haben, sind staatliche oder kommunale Ebene. Das ist auch schon einiges passiert. Es gibt in Bayern gibt's Freigaben von Landesvermessungsamt Bayern. Die machen ein Pilotprojekt, wo sie Luftbilder zur Verfügung stellen, die wir digitalisieren können. Und es gibt Nordrhein-Westfalen hat das Straßennetz zur Verfügung gestellt. Wir in Hamburg sind noch nicht so weit, da arbeiten wir aber noch dran. Wir haben schon Kontakte zu Stellen aufgenommen. Wir sind guter Hoffnung, dass da dieses Jahr irgendwas passiert.
Wenn ich mir Hamburg bei OpenStreetMap angucke, ist die Qualität ja wesentlich besser als die bei Google. Ihr habt ja diverse Wege drinne, die man bei Google halt nicht so findet. Wenn ich mir aber so das freie Land angucke, zum Beispiel Arnsburg oder so, da sieht's ja noch relativ dünn aus. Was kann man denn da tun, um da mehr Leute zum Mitmachen zu motivieren? Oder was unternehmt ihr da in der Richtung?
Ja, eine Sache, die wir unternehmen, sind solche Veranstaltungen, wo wir das Projekt bekannt machen. Wir werben natürlich auch Mitglieder über andere Ebenen. Wir sind im Internetforum präsent, wir sind regelmäßig zum Beispiel in Online-Nachrichtenberichterstattung präsent, wo dann auch diskutiert wird über den Sinn oder den Unsinn dieser Aktion. Und darum, über diese Quellen kommen viele, viele neue Zugänge. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, unsere Mitgliederzahlen verdoppelt weltweit. Das hilft natürlich alles nichts, wenn sich einer um ein spezielles Dorf nicht kümmert. Aber da arbeiten wir dran. Wir müssen da noch einfach viel aktiver werden.
Wenn jemand zu dir kommt und sagt, wozu gibt es euch eigentlich? Kann mir doch bei Google Maps auch die Karte auf meine Homepage einbinden? Werde ich auch nicht verklagt, weil ich irgendwas kopiert habe? Was würdest du so jemandem sagen? Warum seid ihr besser? Warum sollte man euch unterstützen und nicht Google Maps?
Ja, Google Maps... Ich glaube nicht, dass es so sicher ist, dass er nicht verklagt wird, wenn er irgendwas von Google Maps benutzt. Die Nutzungsbedingungen sind da ziemlich rigide und man muss da aufpassen, dass man da nicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt. Bei uns kann man diese Daten frei verwenden nach Gutdünken. Man muss lediglich sich an die Lizenz halten, die besagt, dass die Quelle genannt wird und dass das Produkt an sich, das Werk, was entsteht, wieder unter derselben Lizenz besteht. Ansonsten gibt es keine Nutzungsbeschränkungen. Also man kann damit machen, was man will. Man kann damit experimentieren, man kann die Daten kopieren, verändern, so wie man das gerne möchte. Das kann man mit kommerziellen Daten schon gar nicht. Mit Google-Daten kann man das überhaupt nicht machen.
Ja, ihr hört immer noch den Nerd Alert und wir mussten das Interview leider abbrechen, weil gleich unsere Sendezeit vorbei ist. Aber demnächst könnt ihr sowieso den Podcast und auch alle Interviews hier runterladen. Ich fand, das war wieder eine sehr interessante Sendung mit einem schönen Rundumblick. Und ganz besonders möchte ich mich bedanken bei Matthias, bei Nerd 7, Nerd 4, Nerd 2. Ja, und ich bin Nerd 6, ne?
Ja, bei dem bedanken wir uns.
Ja, und ich bedanke mich natürlich bei allen, die schön zugehört haben, wissbegierig aufgeschrieben haben und sich jetzt aktiv in die zukünftigen Projekte einbringen wollen.
Ich bedanke mich bei meiner Mutti.
Alles klar, Hamburg. Danke fürs Zuhören.
Hat die auch zugehört?
Und tschüss.
Tschüss, macht's gut. Tschüss.